Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Und zack, stehen wir schon wieder vor dem vierten Grand Slam des Jahres. Herzlich willkommen zur 51. Auslosungsvorschau auf ein Grand Slam von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies.
Und meiner ist Philipp Joubert.
51, ich habe extra nochmal nachgezählt. Wie häufig waren wir richtig? Lagen wir richtig? 46 Boah. Mal, 44 Mal?
Bei den Herren früher wahrscheinlich häufiger. Ich denke, wir haben sehr häufig auf Novak Djokovic getippt. Haben sicherlich ein paar Serena-Siege vorausgesagt und ab und an dann noch ein kleines Goldstück irgendwo gefunden entlang des Weges.
Ja, kleines Goldstück. Aber 2015 zum Beispiel, der Grand Slam von Serena, der nicht gekommen ist, es war ein bemerkenswertes Turnier, wo wir gedacht haben, wer soll sie besiegen? Und dann kam, wie hieß sie? Nicht Flavia Pennetta?
Roberta Vinci.
Genau. Und oder 2021, als Novak Djokovic den Grand Slam gewinnen wollte. Ach, es waren so viele schöne Jahre. Wir haben ein viertes Grand Slam vor uns, was bei den Frauen einen Vierkampf um die Nummer 1 der Weltrangliste bietet und bei den Herren ein sehr offenes Feld. Leider nicht aufgrund der Stärke, sondern sehr aufgrund der Unkonstanz vieler Protagonisten. Lass uns erstmal über die Frauen sprechen, weil wir haben jetzt den Vierkampf. Und wenn man auf die Weltrangliste schaut, können nach diesem US Open Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula und Coco Gauff die Nummer 1 der Weltrangliste sein. Viel bessere Voraussetzungen gibt es für so ein Turnier nicht.
Nee, und viel hängt jetzt, glaube ich, schon davon ab, wie früh am Ende Rybakina rausgeht, weil sie die Favoritin ist, die Nummer 1 zu holen, würde ich jetzt erstmal sagen, so sie denn antreten kann. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wenn sie früh rausgeht, dann wird es halt richtig spannend werden, bis hin zu der Möglichkeit, dass Sabalenka auch einfach an der Spitze bleibt, wenn alle relativ früh rausgehen. Aber damit rechne ich nicht. Kann mir vorstellen, dass es noch bis zum letzten Wochenende darum gehen wird, wer jetzt eben nicht nur die US Open gewinnt, sondern am Ende auch die Nummer 1 ist. Für vielleicht nur ein paar Wochen. Aber egal, es ist so ungefähr das Größte, was man am Tennis erreichen kann.
Also Coco Gauff hat Außenseiterinnen-Chancen. Sie ist mit 6.704 Punkten im Moment 1.800 Punkte hinter Arina Sabalenka. Da muss schon einiges passieren, dass sie die Nummer 1 wird. Und trotzdem hat sie die Chance, die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden. Und vielleicht ist sie sogar die große Favoritin. Das wollen wir aber jetzt hier klären in diesem Podcast, in unserer 51. Auslosungsvorschau auf einen Grand Slam. Wir haben Arina Sabalenka an Nummer 1 gesetzt. Sie wird gegen Camila Osorio eröffnen. Zweite Runde Renata Sarasur oder eine Qualifikantin. Wir wissen leider die Qualifikanten zu einem Zeitpunkt noch nicht, an dem wir aufnehmen, der relativ spät ist, weil es gestern in New York komplett durchgeregnet hat und deswegen noch keine Qualifikanten und Qualifikantinnen zugeordnet worden sind. In der dritten Runde könnte dann Barbora Krejcikova warten. Die trifft auf Kamila Rachimova in der ersten Runde. Ich würde gerne eine Top-Fitte Barbora Krejcikova gegen Arina Sabalenka in der dritten Runde sehen. Ich habe kein Problem mir vorzustellen, dass Arina Sabalenka durchgeht, aber bei Barbora Krejcikova bin ich mir nicht ganz so sicher. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, und das Matchup ist erstaunlich einseitig für Sabalenka. Also die hat nie so richtig große Probleme gehabt in den letzten Jahren gegen Krejcikova. Natürlich muss man immer sagen, Krejcikova zwischendrin auch angeschlagen gewesen, aber irgendwas am Spiel von Krejcikova passt zu Sabalenka nicht. Und dann hast du es ja angesprochen. Wer gibt uns die Sicherheit, dass sie hier durchgeht? Sie ist sicherlich von den Gesetzten eine, bei der man annehmen könnte, die geht auch mal überraschend in der ersten oder zweiten Runde raus. Und das würde ich bei Sabalenka nicht erwarten. Osorio wird nett mitspielen. Sarasua und die unbekannte Qualifikantin würden es wohl auch tun. Also im Endeffekt ist Sabalenka hier schon eine ziemlich klare Favoritin, in die vierte Runde zu gehen. Aber wenn sie scheitert, dann sicherlich gegen Krejcikova.
Krejcikova, wie gesagt, in Topform würde ich sie sehr gerne erleben gegen Sabalenka. Du hast das einseitige Matchup angesprochen. Ich immer noch Krejcikovas Match gegen Taylor Townsend letztes Jahr im Kopf, das wirklich famos war. Ich traue es ihr momentan nicht zu 100% zu, aber ich weiß im Moment auch nicht, wer da noch kommen soll. Oksana Selekmeteva. Ich glaube, das ist erstmal ein softer Einstieg für Arina Sabalenka. Im Achtelfinale könnte das anders werden. Maja Chwalinska ist durch ihren Husarenritt bei den French Open gesetzt, hat allerdings erst seit den French Open nur ein einziges Match gewonnen. Taylor Townsend, wenn sie eine gesetzte Spielerin hätte sich aussuchen müssen, hätte sie wahrscheinlich Maja Chwalinska unter den Top 3 gehabt. Da haben wir noch Taylor Preston und Alicia Parks. Hanne van de Winkel, auf die wir in den nächsten Jahren meiner Meinung nach Acht geben müssen, mit gegen Karolina Pliskova. Und dann haben wir Diana Schneider, die auf Daria Snigur trifft. Diana Schneider, glaube ich, dass sie hier die größten Chancen hat, ins Achtelfinale durchzukommen. Sie muss allerdings erstmal an der ersten Runde vorbei. Daria Snigur ist wirklich, wirklich unangenehm.
Ja, und Van de Winkel, die du gerade auch schon angesprochen hast, ist so ein bisschen die Dominatorin der großen Challenger in diesem Jahr. Also die zieht wirklich durch und ist auf WTA-Level noch nicht so erfahren, hat aber eben auf Challenger-Ebene im Moment so ein bisschen den Königinnenstatus inne. Und Snigur ist eine andere, die ja eben auch wirklich davon lebt, ihren Gegnerinnen spielerisch das Leben schwer zu machen. Und da kann man natürlich eine nervöse Schneider scheitern sehen. Man muss sagen, sie hat das Halbfinale bei dem French Open eigentlich ganz gut verkraftet. Sie war ja diejenige, die gegen Chwalinska verloren hat und hat seitdem solide Ergebnisse geliefert, also ist in kein Loch reingefallen. Ich sehe sie hier auch als Favoritin, kann mir aber auch vorstellen, dass sie zum Beispiel gegen Snigur oder Van de Winkel oder vielleicht sogar eine Townsend ausscheiden würde.
Wie gesagt, ich glaube, dass Townsend die Favoritin ist gegen Maja Chwalinska, dann auch zu Hause. Townsend kommt mit der heimischen Kulisse immer sehr, sehr gut klar. Deswegen glaube ich, da gibt es die, in Anführungsstrichen, Überraschung. Marta Kostyuk ist an 11 gesetzt und die trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde. In der zweiten Runde könnte Clara Towson oder Sloane Stephens auf der Kostyuk treffen und in der dritten Runde vielleicht Ekaterina Alexandrova. Die hat allerdings, über die sprechen wir ja wirklich sehr häufig bei Grand Slams, weil sie noch nie ein wirklich gutes Grand Slam-Ergebnis gehabt hat. Die hat mit McCartney Kessler gleich mal eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und das ist so ein typischer Stolperstein für Ekaterina Alexandrova.
Ja, und auf der Wikipedia gibt's ja immer die wunderschöne Übersicht bei allen Tennisspielern und Spielerinnen, was die Grand-Slam-Resultate angeht. Und alles vor dem Viertelfinale bleibt blau und dann wechselt's ein bisschen die Farben durch. Und obwohl sie ja wahrscheinlich mittlerweile Dutzende Grand-Slam-Turniere gespielt hat, ist bei ihr alles blau. Also irgendwie so richtig klappt's nicht. Sie hat okay gespielt bei den US Open in den letzten Jahren. Sie hat natürlich vor kurzem den Sieg gehabt in Toronto gegen Sabalenka, hat sich dann auch in Cincinnati okay verkauft, hat da nur gegen Sarah Bailick verloren, die ja dann im Halbfinale stand. Also die Form stimmt eigentlich, aber wer traut ihr nach den fast ja schon Jahrzehnten, die sie jetzt hier einigermaßen in der Spitze unterwegs ist? Und ich kann sie in jeder der ersten drei Runden scheitern sehen und wäre überrascht, wenn sie hier den Fluch wirklich brechen würde und auf einmal weit kommt.
Wir haben da noch Anne Lee an 29 gesetzt und dann mit Linda Noskova, die Wimbledon-Siegerin, an 6 gesetzt. Sie trifft auf Katie Vollinetz in der ersten Runde. Ich glaube, aus diesem 16. ist Marta Kostyuk für mich die Favoritin, die am Ende das Viertelfinale hier erreichen kann.
Ja, und ich meine, wenn wir hier einen dritten Teil von Noskova gegen Kostyuk bekämen, wäre es ja super. Die beiden haben gute Matches gehabt, unter anderem ja das Halbfinale in Wimbledon. Würden sie hier aufeinandertreffen, dann denke ich eigentlich, dass Kostyuk das gewinnen würde. Ich frage mich, wann der Schalter so ein bisschen ausgeht bei Kostyuk, ob sie jetzt schon zu lange auf dem Niveau unterwegs ist. Ich meine, das hält jetzt seit Monaten an, wo sie fast in jedem Turnier mindestens das Halbfinale erreicht. Vielleicht irgendwann ist es zu viel. Im Moment ist sie aber noch dabei und sie ist für mich hier auch die Favoritin. Ich glaube, wäre auch nicht völlig überrascht, wenn sie wieder ein Halbfinale erreichen würde. Aber ja, so ein bisschen skeptisch bin ich eben, was die Langlebigkeit dieser Saison angeht.
Und was machen wir mit Linda Nochgewas Form?
Nicht so schlecht, wie man vielleicht denken würde. Also eigentlich ist die Annahme bei jemand, die eher aus dem Nichts, also es hat sich eine Rasensaison angedeutet, trotzdem war es ja karrieremäßig eher aus dem Nichts ein Grand Slam Gewinn, dass man dann erstmal 3, 6, 9, vielleicht sogar 12 Monate geben muss, aber sie macht es nicht schlecht. Hat dann in Toronto ein Match hergegeben, wo sie klar geführt hat, sich dann aber in Cincinnati ansprechend verkauft und ich glaube auch nicht, dass sie hier in den ersten 2, 3 Runden rausgeht, aber ich glaube auch nicht, dass sie hier um den Titel mitspielt.
Jessica Pegula, die spielt nicht nur um den Titel mit, sondern die spielt auch um die Nummer 1 der Weltrangliste mit. Die trifft auf Elena Gabriela Ruse in der ersten Runde. Zweite Runde, Venus Williams oder Sophia Kanin. Da können wir, glaube ich, sicher davon ausgehen, dass Sophia Kanin die zweite Runde erreichen wird. Also, das ist jetzt meine Annahme, weil Venus Williams hat seit Ewigkeiten kein Match mehr gewonnen, kein Einzelmatch mehr gewonnen. Dann haben wir Mananchaya Sawankayo gegen Pana Udvardi und dann haben wir Leyla Fernandez gegen Zhang Zhuai. Ich glaube, es gibt schlimmere Auslosungen für Jessica Pegula als diese hier.
Ja, das kann man sagen. Also mache mir um sie auch wenig Sorgen, das Venus Williams angesprochen. Ich glaube, in diesem Jahrzehnt eine Handvoll Matches gewonnen. Cannon ist natürlich eine Kandidatin, die gegen einen starken Aufschlag Probleme haben kann und den hat Venus immer noch. Aber es wäre für Cannon schon leicht unangenehm, würde sie das hier verlieren. Und ansonsten, Leyla Fernandez meint nicht in Form. Die war gut drauf für so ein halbes Jahr wieder von Ende bis Mitte ungefähr dieser Saison. Aber ich sehe hier eigentlich niemanden außer den eigenen Nerven, der oder die Pegula hier wirklich in Bedrängnis bringen könnte bis zur, ja, mindestens eigentlich vierten Runde.
Jasmin Paolini ist an 19 gesetzt, trifft auf Veronika Erjavec in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Dajana Jastremska warten, die auf eine Qualifikantin trifft, aber Jastremska ist komplett außer Form, ist aus den Top 100 rausgefallen. Victoria Golubic haben wir dann noch, die auf die in Paris trifft. Und Sorana Kirstea, die gegen Julia Grabher spielt. Auf ihre alten Tage ist Sorana Kirstea nochmal an 16 gesetzt und sie sollte mit dieser Auslosung wenigstens bis zum Achtelfinale erstmal zufrieden sein. Sie wird für mich eine Favoritin sein, sollte sie auf Jasmin Paolini in der dritten Runde treffen. Und du, wie siehst du das?
Ja, ist ja auch das letzte Grand-Slam-Turnier für Kirstea. Ja. Und hat wirklich eine tolle Saison gehabt, hat jetzt ja auch nochmal ein sehr gutes Match in Cincinnati gegen Pegula gehabt, was sie erst 5-7 im dritten Satz verloren hat. Also sie ist auch in dem Matchup nicht chancenlos. Bin aber gespannt, wie sie eben mit dieser Situation umgeht. Sie redet jetzt sehr offen die ganze Saison schon darüber, dass das jetzt wirklich aber Schluss ist. Und jetzt steht sie allerdings an dieser allerletzten Hürde. Packt sie das nervlich oder stolpert sie da irgendwo? Kann ich mir bei ihr eben auch vorstellen. Wenn nicht, könnte sie nochmal zum letzten großen Lauf ansetzen. Wie gesagt, sie hatte Pegula nah an der Niederlage in Cincinnati. Mhm. Und zu Paolini, gut, die war jetzt ein paar Wochen verletzt. Die hatte ja in Wimbledon das letzte Mal gespielt. Da, glaube ich, müssen wir erstmal abwarten, wie fit die überhaupt ist.
Elina Svitolina ist an 9 gesetzt. Erste Runde gegen Solana Sierra, zweite Runde Ludmila Samsonova oder Maya Joint. Es sind beides keine leichten Gegnerinnen, die auf sie treffen könnten. In der dritten Runde könnte Anna Kalinska ja warten, bei der weiß man aber nie so richtig, wie die Form ist. Da habe ich einen anderen Namen angestrichen, nämlich Wang Jingyu, die auf Emiliana Arango treffen wird dort in der ersten Runde. Svitolina, bei der bin ich mir nicht zu 100% sicher, auch wenn sie großen Spaß verbreitet hat beim Mixed-Wettbewerb, als sie mit ihrem Ehemann zusammengespielt hat. Ich sehe Stolpersteine für sie hier und Samsonova, die gut auf Hartplätzen unterwegs ist und Maya Joint, die so langsam wieder aus einer Formkrise herauskommt, könnten ihr schon ein Beinchen stellen, glaube ich.
Wie viel hast du vom Mixed gesehen? Können wir mal ganz kurz reinschieben.
Halbe Stunde.
Hast aber 25 Minuten mehr als ich gesehen, ey. Mhm. Es ist schon, also ich glaube, es hat sich etabliert, das ist ja keine Frage. Es zieht die großen Namen an, es sorgt für Aufsehen, aber es ist jetzt schon ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Aber ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Svitolina und Monfils irgendwie es gewonnen hätten oder mindestens ein Grand Slam-Finale mal erreicht hätten. Aber gut, so war es jetzt. Und,
wobei Jakub Menschik und Karolina Muchova als SiegerInnen waren jetzt auch nicht das schlechteste Paar.
Ja, sie hat also ein bisschen was große Schwester von ihm, ne? Die haut ihm bestimmt ab und an auf den Hinterkopf. Also, das kann ich mir so vorstellen, dass das die Art von Verhältnis zwischen den beiden ist. Und natürlich Andreeva, die sagt ja so immer für positives Aufsehen. Also, hat schon gepasst und wir sollten dann, glaube ich, gleich, wenn wir ganz unten bei den Herren sind, kurz über Alcaraz sprechen, aber das kann bis dahin warten. Und ja, Svitolina, ich erwarte ehrlicherweise halt seit Wochen, dass das irgendwie so ein bisschen nicht in sich zusammenfällt, aber dass dann doch die Erschöpfung übernimmt. Und sie hat in den letzten Jahren spätestens hier gemerkt, dass die Saison zu lang ist. Jetzt ist es natürlich so, dass sie dieses Jahr eine sehr realistische Chance hat, an den WTA-Finals teilzunehmen. Ich gehe davon aus, dass sie durchziehen wird und alles probieren wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Tank noch reicht, hier ganz weit zu kommen. Auf der anderen Seite, sie sollte sich hier irgendwie schon durchsetzen. Ich hatte Samsonova auch angekringelt als schwierige Gegnerin. Du hast Wang schon angesprochen. Kalinskaya liegt ihr eigentlich. Also auf dem Papier soll sie relativ weit kommen, aber ich merke eine Vorsicht in mir, wo ich denke, irgendwann ist, glaube ich, wieder bei ihr so ein bisschen der Tank leer.
Es ist halt, also wenn man sich die Top Ten bei den Frauen anguckt im Race, die haben alle extrem viel gespielt und haben alle extrem viel Punkte gemacht. Man geht durch von oben, Elena Rybakina ist die Nummer 1 mit 5502 Punkten und Iga Świątek die Nummer 10 mit 3354 Punkten. Da sind schon sehr viele Turniere gespielt worden in diesem Jahr bis zu diesen US Open und da kommt dann noch ein ganzer Asien-Swing. Und sich nach dem vierten Grand Slam nochmal so aufzuraffen, nachdem die Saison so gut gelaufen ist, das ist für mich dann auch die ganz große Aufgabe, die ganz große mentale Aufgabe dann auch für die Spielerin.
Na, ich glaube, wir werden jetzt am Ende dieses Turniers klar haben, wer noch die Nummer 1 werden kann. Das wird schon eine Motivation sein. Goff würde das sicherlich durchziehen, Świątek würde es durchziehen. Rybakina vermutlich auch, Sabalenka weiß ich gar nicht. Aber ich denke, die Ausgangssituation wird uns dann alles sagen für den Rest des Jahres, weil wenn es Svitolina dann keine Chance mehr hat, kann ich mir vorstellen, dass wir sie auch erst bei den WTA-Finals wiedersehen.
Emma Navarro, die hat hier auch so eine Renaissance erlebt, nachdem sie ein halbes Jahr rausgezogen hat aus dem Turnierleben. Trifft auf Louise Boisson in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Katie McNally warten. Und dann dritte Runde vielleicht Karolina Muchova. Die trifft auf Xenia Kraus in der ersten Runde. Hat dann in der zweiten Carol Song Yang-Su Lee aus den USA oder Katie Bolter. Katie McNally könnte hier eine ganz große Spielverderberin werden für sowohl Emma Navarro als auch Karolina Muchova, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem, wenn die Courts am Ende wirklich relativ schnell sind, dann liegt ihr das. Sie hat ein flaches, angriffslustiges Spiel, ist ja auch häufig am Netz zu finden, hat einen guten ersten Aufschlag, hat schon große Matches gespielt und auch große Gegnerinnen geärgert. Also das kann ich mir auch vorstellen. Und Muchova, ich meine, das war jetzt schon mal ein positives Zeichen mit dem Mixed-Wettbewerb. Aber sie war jetzt eben wieder länger verletzt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten. Und wir haben auch gesagt, sie ist die wahrscheinlichste Kandidatin, um noch aus den Top 8 rauszufallen, wenn Świątek zum großen Lauf ansetzt. Und ich kann es mir halt vorstellen, dass sie auch hier einigermaßen früh rausgeht.
Wer kommt denn ins Halbfinale? Ich habe einen sehr, sehr klaren Tipp.
Ja, ich muss mal ein schlaues Dokument aufmachen. Ich habe im oberen Viertel Sabalenka besiegt Kostyuk und im anderen Pegula besiegt Svitolina.
Ich habe in der oberen Hälfte Kostyuk besiegt Sabalenka und in der unteren Hälfte habe ich Pegula schlägt Svitolina. Also, wir haben Nuancen, die wir auseinanderliegen hier bei diesem Tipp. Aber ich glaube wirklich, dass die Formschwäche von Arina Sabalenka andauern könnte und sie ist ein bisschen grumpy momentan mit ihrer Form und das Mixed hat jetzt auch nicht so richtig viel dazu beigetragen, ihre Stimmung zu verbessern.
Naja, sagen wir mal so, die beiden Top-Gesetzten haben hier nicht die allerherausforderndste Auslosung gehabt und ich hätte eine andere Auslosung gesehen bei ihr, wo ich gedacht hätte, okay, es könnte wieder in der dritten, vierten Runde passieren und ich kann es mir wie bei dir mit Kostyuk vorstellen. Aber ich sehe auch in ihrem Viertel jetzt niemand, wo ich denke, das ist er, der offensichtliche Stolperstein.
Vielleicht erleben wir einen Stolperstein in der unteren Hälfte. Die werden wir nämlich gleich besprechen in unserer großen Auslosungsvorschau auf die US Open 2026. Mira Andreeva ist die Nummer 5 der Weltrangliste. Sie und Elena Rybakina rahmen die untere Hälfte da bei den Frauen ein. Sie trifft auf Janice Tien aus Indonesien. Janice Tien hält sich seit einem Dreivierteljahr in den Top 35, Top 40, dadurch, dass sie letztes Jahr einen bärenstarken Herbst hatte. Die Punkte wird sie nach den US Open verteidigen müssen. Ist im Moment im Race, glaube ich, immer noch außerhalb der Top 100, hat nicht viel gewonnen. Mira Andreeva ist hier die klare Favoritin. Zweite Runde vielleicht Eva Lys, die trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde. Und dann haben wir noch das Match zwischen Tatjana Maria und Jelena Ostapenko. Auf Rasen würde ich es wirklich sehr, sehr gern sehen, dieses Match. Auf dem Hartplatz habe ich ein bisschen Angst, dass das böse ausgehen könnte für Tatjana Maria. Und dann haben wir allerdings noch eine Spielerin, die meiner Meinung nach hier auch Spielverderberin spielen könnte, nämlich Nicola Batunkova. Die trifft auf Maya Sherif aus Ägypten in der ersten Runde und könnte die Zweitrundengegnerin von Jelena Ostapenko sein. Ich sehe Ostapenko noch nicht im Match gegen Mira Andreeva in der dritten Runde.
Ja, und Maria und Ostapenko sind zweimal aufeinander getroffen. Beides Mal war auf Rasen, beides Mal hat Maria gewonnen. Auf der anderen Seite ist Hartplatz. Normalerweise sollte Ostapenko das gewinnen, aber wie du sehe ich hier auch Batunkova als Problem. Andreeva sollte eigentlich durchkommen und ist auch die Favoritin, denke ich, hier das Achtelfinale zu erreichen. Aber es ist natürlich trotzdem ein interessanter Teil der Auslosung. Auch Sherif hat einen super Sommer gehabt, ist jetzt aber nicht so die Hartplatzspielerin. Und dann, ich glaube, wir können ja keine Sendung ohne eine Ratefrage mit Philipp machen. Was denkt man, wo steht Eva Lys im Moment im Race?
130?
Na, 101. Aber ja, das zeigt, dass der Herbst auch für sie wichtig werden wird. Also mhm, sie wird hoffen, hier eine gute Qualifikantin zu haben. Und das wären viele, viele Punkte. Wir sprechen gleich noch über Ayla Seidel wahrscheinlich. Die ist auch so in den Ranking-Regionen ja, unterwegs im Race. Also für die beiden zählt der Herbst schon sehr.
Eva Lüß, also wie gesagt, gegen eine Qualifikantin. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht, wer das sein wird. Das wird sich erst heute Abend, am Freitagabend, dann herausstellen. Anastasia Potapova aus Österreich hat nicht nur Probleme mit Flugbegleiterinnen auf Inlandsflügen in den USA, könnte auch ein Problem bekommen mit Teresa Valentova in der ersten Runde. Zweite Runde Leolia Jean-Jean oder eine Qualifikantin. Und dann haben wir ein ganz interessantes Match zwischen Lili Tagger und Tamara Korpacz. Ich finde es ja nach wie vor bemerkenswert, wie Lili Tagger dieser Umstieg von Juniorinnen auf in Anführungsstrichen Seniorinnen gelungen ist. Sie trifft, wie gesagt, auf Tamara Korpacz in der ersten Runde. Und dann haben wir Amanda Nisimova, die letztjährige Finalistin, die auf Aislinn Krugell treffen wird. Es könnte ein Hauen und ein Stechen geben hier. Ich glaube nicht, dass Lili Tagger hier eine dritte Runde erreichen kann. Aber sie ist für mich die Favoritin gegen Tamara Korpacz. Und dann müssen wir mal gucken, was mit Potapova und mit Anisimova dann passieren wird. Bei Anisimova, sie ist wieder beim alten Trainer zurück, bei Rick Vlieshaus. Die Ergebnisse waren auch okay in den letzten Wochen, aber so ganz traue ich ihr noch nicht über den Weg.
Aha, und das Finale hängt halt noch über ihr, so wie das Finale in Wimbledon auch über ihr hing. Und ich habe sie jetzt auch nicht sehr weit hier kommen. Sie ist die spielstärkste Spielerin hier in ihrem kleinen Teil der Auslosung und sollte durchkommen. Trotzdem nervlich kann das natürlich schon gegen eine Krüger schief gehen. Ein Match gegen Tagger wäre interessant. Tagger und Korpacz sind schon zweimal aufeinander getroffen. Beide Mal hat Tagger gewonnen. Aber man muss sagen, dass Korpacz die beste Saison ihrer Karriere spielt. Also da ist wenig Formschwäche zu erkennen. Und die zieht jetzt seit Monaten durch. Also bin auch gespannt, wie das Duell ausgeht. Potapova hat so ein bisschen an Geschwindigkeit verloren. Die hatte einfach einen sehr guten Frühling auf dem Sand, aber seitdem ist es ein bisschen schwieriger für sie geworden. Also offen ist dieser Teil der Auslosung hier absolut. Normalerweise sollte Anisimova aber zumindest das Achtelfinale erreichen.
Werden wir hier die Zeugen des großen Komplettdurchbruchs von Alexandra Ayala werden? Iva Jovic ist an 14 gesetzt. Sie trifft auf Magdalena Frech. Zweite Runde Magdalinette und eine Qualifikantin. Und dritte Runde könnte es dann das Duell mit Alexandra Ayala geben. Die trifft auf eine Qualifikantin und dann Breese Brandmeier oder Alexandra Oleinikova. Bei Oleinikova haben wir festgestellt, dass die deutlich besser auf dem Sand aufgehoben ist als auf den Hartplätzen dieser Welt. Ich finde diese Auslosung für Alexandra Ayala bis zum Achtelfinale sehr reizvoll. Mich würde ein Match gegen Iva Jovic in der dritten Runde unglaublich reizen. Werden wir Zeugen des großen Durchbruchs von Alexandra Ayala dieses Jahr?
Naja, in der vierten Runde könnte Coco Gauff warten. Ja. Und eine vierte Runde hat sie ja, glaube ich, in Wimbledon auch gehabt. Also es wird schwer sein zu toppen. Aber ich sehe sie als doch relativ klare Favoritin in den ersten beiden Runden. Sie hat die beiden Matches gegen Jovic, die gespielt wurden, verloren. Aber Jovic ist natürlich von den Gesetzten so die fast erste Wahl, hier rauszugehen, weil Frech und Linette hintereinander, das sind halt so die klassischen Spielerinnen, die ja, die einen rausnehmen. Also
die einen Spaß dran haben an solchen
Geschichten. Ja, ich denke, Ayala geht hier schon durch, aber könnte dann halt den absoluten Blockbuster in der vierten Runde bekommen. Und da sehe ich sie jetzt nicht an Coco Gauff vorbeikommen.
Wir haben ja schon sowieso Probleme mit den Eintrittspreisen bei den US Open in diesem Jahr.
Wie, findest du $350 viel für einen Ground Pass?
Soran Mamdani sah sich genötigt, 1.000 Tickets für $100 anzubieten, weil er sagt, Tennis soll für jedermann und jeder Frau noch zugänglich sein. $350 heißt es, werden für Ground-Tickets aufgerufen momentan. Das sind irrsinnige Preise. Ich habe letzte Woche die Mail bekommen von den Australian Open, dass sie dort nächstes Jahr die Preise nicht anheben werden, seit 2019 nicht angehoben haben und das Groundpass-Ticket in der ersten Woche immer noch bei 49 australischen Dollar ist. Das ist ungefähr etwas mehr als 30 Euro für ein Groundpass-Ticket, was wirklich Value for Money ist. $350 und ich glaube trotzdem, dass die philippinischen Fans dann einen Run machen werden, sollte es zu diesem Achtelfinale kommen zwischen Alexandra Ayala und Coco Gauff. Aber die hat durchaus eine schwierige Auslosung, wie ich finde. Erste Runde muss sie gegen Zeynep Sönmez spielen. Zweite Runde Daria Kasatkina oder Paula Badosa. Beide nicht in der Form, trotzdem immer mal wieder zu großen Leistungen in der Lage. Und dritte Runde könnte dann Sarah Bejlek warten. Die hat sie jetzt in Cincinnati besiegt, ich weiß. Trotzdem finde ich, muss Coco Gauff von der ersten Runde an wirklich auf der Hut sein. Da gibt es kein Reinkrusen in dieses Turnier für sie.
Nee. Aber sie kommen in der Form rein, wo ich denke, dass ihr das auch gelingen sollte. Sie hat sich ja auch schlauerweise eben rausgezogen aus dem Mixed-Wettbewerb, wird allerdings auch genug Sponsorentermine haben. Und ich kann schon mal sagen, oder hat ja auch gesagt, sie ist für mich die Favoritin hier auf den Titel. Und ich gehe davon aus, dass sie herausfordernde erste Runden haben wird, alleine wegen der Aufmerksamkeit und vielleicht auch dem Kampf mit den Organisatoren, ob sie jetzt in der Nacht spielen muss oder nicht. Ich denke, sie will eigentlich während des Tages spielen. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass sie hier weit kommen wird.
Sie wird das Zugpferd dieses Turniers sein, gerade bei den Frauen, auch wenn wir bei den Männern sehr viele US-Amerikaner haben, die um den Titel mitspielen können. Aber an Coco Gauff wird wenig vorbeikommen. Ich werde in der Nacht von Sonntag auf Montag die erste Night Session haben. Der Zeitplan ist noch nicht raus, aber ich würde mich nicht wundern, würde ich Coco Gauff gegen Zeynep Sönmez am Sonntagabend in der ersten Night Session kommentieren dürfen.
Absolut möglich und sie ist von allen Spielern und Spielerinnen diejenige, die in den USA mit ziemlichem Abstand die höchsten Quoten holt und die sind dann schon ziemlich hoch und sie ist vielleicht nicht global, aber in den USA sicherlich bekannteste, beliebteste Tennisspielerin überhaupt.
Iga Swiatek gehört nicht zu den beliebtesten Tennisspielerinnen der Welt, aber sie ist eine der besten und sie ist im Moment in wirklich guter Form. Trifft auf Wang Jingyu in der ersten Runde, unangenehm, wie ich finde. Zweite Runde Simona Waltert oder Nadia Podorowska, das könnte besser werden für sie. Aber dritte Runde vielleicht Marie Buskova, vielleicht Peyton Stearns, Elsa Jacquemot ist da noch. Unangenehme erste Runde, wie ich finde, und dann sollte der Iga Swiatek Express anlaufen. Finde ich.
Ja, und hat auch keinen so schlechten Teil der Auslosung erwischt. Können wir gleich drüber sprechen. Ich gehe auch davon aus, wenn Wong besiegt ist, dann sollte es hier eigentlich ziemlich schnell gehen, mindestens bis zum Achtelfinale.
Aber Wang Jingyu ist schon eine unangenehme Gegnerin, wie ich finde.
Naja, und es ist halt auch immer gut möglich, dass Swiatek ein bisschen nervös, ein bisschen hibbelig ist, mit sich selber beschäftigt ist. Auf der anderen Seite war das Ziel des Sommers und hat ja bisher auch geklappt, ihr wieder so ein bisschen diese Stabilität zu geben, vielleicht eher so ein Prozessdenken. Also Wong ist ungemütlich, aber ich glaube, hat jetzt eigentlich nicht etwas in ihrem Spiel, dass eine Swiatek, die relativ nah bei sich ist, wirklich besiegen kann. Swiatek hat ja so eine Hektik entwickelt in den letzten Jahren, die habe ich jetzt aber in diesem Sommer nicht so häufig gesehen und eine nicht hektische oder vielmehr eine in sich ruhende Swiatek sollte das Match gewinnen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sprechen wir über eine Spielerin, die von Philipp in 25 Podcasts, die wir auf Grand Slams vorausgeschaut haben, ins Halbfinale getippt haben. Wir wurden während des Wimbledon-Turniers als Madison Keys Fanboy-Podcast verunglimpft. Wobei, war es gar keine Verunglimpfung. Wir wurden beschrieben als Madison Keys Fan-Podcast. Ich möchte jetzt hier noch einmal herausstellen, unsere Auslosungsvorschau, wir sind kein Madison Keys Fan-Podcast, aber ein Teil dieses Podcasts kommt nie an ihr vorbei, wenn es um Halbfinal oder Final geht. Es geht um Madison Keys, die trifft auf Alina Korneva in der ersten Runde. Dritte Runde könnte Belinda Bencic warten. Die muss mit Julia Putintseva auch eine unangenehme Gegnerin aus dem Weg räumen, aber der traue ich eine ganze Menge zu. Belinda Bencic stand im Mixed-Finale zusammen mit Flavio Cobolli, hat eine kleine Liebeserklärung dann auch noch von Cobolli bekommen.
Ja, Madison Keys, nicht.
Was?
Wer nicht? Ich glaube, die verteilt er ja doch relativ großzügig. Was nichts gegen Bencic sein soll.
Aber Madison Keys hat, finde ich, schon mit Alina Korneva ein Problem vor sich. Und es wird mit Belinda Bencic in der dritten Runde nicht weniger. Es könnte sein, dass wir heute einen Halbfinaltipp von dir bekommen ohne Madison Keys.
Ah ja, das war mir schon relativ schnell klar. Also die Auslösung finde ich nämlich auch nicht gut. Und du hast schon angesprochen, Korneva die bringt halt so eine Stabilität mit. Wenn Kies da irgendwie am Wackeln ist, dann wird schon eng werden. Und Bonda ist auch so eine, die sich in Matches reinfressen kann. Gegen Bencic sieht's Matchup eigentlich ganz gut aus, aber gegen Świątek dann schon nicht mehr. Also ich wäre überrascht, wenn sie überhaupt ins Viertelfinale käme. Hat einen okayen Sommer gehabt. Formtechnisch war das jetzt gerade in Kanada nicht schlecht. Mhm. Aber es gibt Matchups, die ihr nicht liegen. Und da warten doch schon einige hier in den ersten Runden. Also ich glaube auch spätestens gegen Świątek ist Schluss.
Ja, also wie gesagt, das ist ein ganz, ganz finsterer Teil für Madison Keys in dieser Auslosung. Wenn sie da durchkommt, ich meine, bei den Australian Open damals ist sie durch eine ganz fette Auslosung durchgekommen, dann sprechen wir auch sehr gerne wieder über sie im Viertelfinale und Halbfinale. Ganz unten werden dann Naomi Osaka und Elena Rybakina das untere 16. dann einrahmen. Osaka trifft auf Anastasia Sacharowa. Zweite Runde Concharetto oder Siniakova. Dritte Runde eventuell Elise Mertens oder vielleicht Maria Timofejeva. Danach kommt dann Maria Sakkari, die auf eine Qualifikantin trifft. Ella Seidel, du hast sie gerade eben angesprochen, die auch wichtige Wochen vor sich hat, die auf Julia Starodubtseva treffen wird. Und dann haben wir ganz unten noch Elena Rybakina, die trifft auf Thea Frodin in der ersten Runde. Zweite Runde Jessica Buzas-Manero, das könnte unangenehm werden. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie es Elena Rybakina geht nach ihrer Aufgabe in Cincinnati. Ich würde total gerne ein Achtelfinalduell gegen Naomi Osaka treffen. Ich glaube, dass sich Naomi Osaka, sollte sie aufs Draw gucken, denken wird, so schlecht sieht das für mich hier gar nicht aus.
Ja, Mertens hat ihr in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme bereitet und natürlich gegen Rybakina wäre es ein offenes Match. Beiden sind nur einmal aufeinander getroffen, das war jetzt vor ein paar Wochen, das hat sie dann knapp 6-4 im dritten Satz verloren. Und Rybakina, muss man sagen, hat den ganzen Sommer Arbeit geleistet, die war nicht in Topform, hat sich aber jeweils durchgearbeitet in Kanada und Cincinnati. Ein Finale, ein Viertelfinale, das musste sie dann eben aufgeben und kann mir vorstellen, dass sie sich bis zum letzten Moment Zeit lässt. Es ist natürlich die goldene Chance, die Nummer 1 zu übernehmen. Und da könnte am Ende schon ein Achtelfinale reichen, um das dann wirklich zu schaffen. Und wenn sie antritt, dann sehe ich sie auch dahin kommen gegen Osaka. Das wäre natürlich schon eine sehr offene Geschichte.
Die glorreiche Chance hatte sie allerdings auch in Cincinnati schon, nachdem dann Aryna Sabalenka sehr früh ausgeschieden ist.
Und da hatte sie das Pech, dass sie da auf Świątek getroffen ist. Und Świątek hat das Matchup total gedreht oder das Head-to-Head total gedreht in den letzten Jahren. Gewinnt eigentlich immer gegen Rybakina. Und wenn die beiden hier im Viertelfinale aufeinandertreffen würden, dann ginge oder würde ich davon ausgehen, dass es auch an Świątek geht. Also ich sehe sie jetzt hier nicht vorbeikommen an Świątek, aber das reicht unter Umständen schon, um die Nummer 1 zu übernehmen.
Also hast du Świątek im Halbfinale.
Ich muss gucken, bin mir gar nicht mehr sicher. Also, ich habe Goff besiegt Anisimova, Świątek besiegt Osaka und dann im Halbfinale Pegula besiegt Sabalenka, Goff besiegt Świątek und im Finale Goff besiegt Pegula.
Ja, also ich habe in der oberen Hälfte komme ich an Coco Gauff nicht vorbei, in der unteren Hälfte komme ich an Iga Świątek nicht vorbei. Und ich glaube auch, dass Coco Gauff gegen Iga Świątek im Halbfinale gewinnen wird. Und im Finale wird sie dann auf, wen hatte ich? Ich hatte Kostyuk gegen Pegula. Ich hab's genauso. Gauff gegen Pegula im Finale und Gauff wird gewinnen. Und für Pegula wird das dann eine frustreiche Nacht sein mit viel Heineken-Bier. Es gibt ja dieses lustige GIF oder dieses kleine Video, wo sie mal nach einem, ich glaube nach der Finalniederlage damals.
Nee, ich glaube es war in Australien. Da ist Heineken das so beliebt. Oder was in den USA?
Eine Anlage. Es war bei News Open, wo sie Heineken-Dose auf hatte und wo man sagte, hier der gegen den Frust und sie sagte, nee, ich muss mal gleich zur Dopingprobe und ich muss das unterstützen. Es wäre schon bitter. Ich würde Jessica Pegula mal den ersten Grand Slam-Titel wünschen. Ich glaube allerdings, dass da zwei, drei Gegnerinnen sind, an denen sie nicht vorbeikommen wird.
Oh, ich meine, wenn Sabalenka formstark ist, dann wird er schon im Halbfinale sehr schwer werden. Wir haben Goff angesprochen, die ist wirklich für mich hier die Favoritin. Früher hätte man gesagt, Świątek ist das große Problem, aber nachdem sie 11 in Folge verloren hatte gegen die, hat sie jetzt 4 selber in Folge gewonnen. Also
niemand gewinnt 12-mal in Folge gegen Świątek.
Also Goff ist die Favoritin, aber keine alles überragende Favoritin.
Für mich auch. Das sind also die Frauen. Die Männer, bei denen ist das Bild sowas von viel, 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 viel offener. Darüber müssen wir jetzt gleich sprechen, weil Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wen ich ins Halbfinale tippen werde. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserer Auslosungsvorschau auf die US Open 2026. Zum ersten Mal in der Open Era ist ein Spieler an Nummer 1 gesetzt, der noch nie die Nummer 1 der Weltrangliste war. Moment, werden dann die Älteren unter euch sagen, was ist denn mit Boris Becker 1987 gewesen? Ja, Boris Becker war an 1 gesetzt, der war auch nicht die Nummer 1 der Weltrangliste, aber damals gab es in Wimbledon noch die Setzungsbekanntgabe von Wimbledon. Die haben sich damals diesen Spleen erlaubt, über dass Rasenspezialisten gegenüber Sandplatzspezialisten den Vorzug erhielten und dann eher gesetzt worden sind als Sandplatzspezialisten. Und deswegen wurde damals Boris Becker an 1 gesetzt, weil er die beiden vorherigen Events gewonnen hatte. Das war der einzige Präzedenzfall. Und jetzt, zack, ist es wieder ein deutscher Spieler. Und das ist Alexander Zverev. Knappe 40 Jahre später. Die Älteren werden sich erinnern. Er trifft auf Lorenzo Sonego in der ersten Runde. Zweite Runde Quentin Alice oder Facundo Diaz Acosta. Dritte Runde Alejandro Tabilo, vielleicht Jannik Hanfmann, vielleicht Alexei Popperin. Ich glaube, Alexander Zverev muss konzentriert reingehen in diese ersten Runden. Und ja, er hatte keine guten Ergebnisse jetzt auf dem Hartplatz. Und trotzdem sollte er den Anspruch haben, da gehe ich erstmal durch.
Ja, ich würde sagen, man kann generell zu seiner Auslosung sagen, im Kleinen durchaus herausfordernd, aber im Großen ist sehr gut für ihn gelaufen, weil die meisten schwierigen Spieler sind unten gelandet und die er vielleicht auch nicht sehen wollte, allen voran Arthur Fies, bei dem ihm nicht so klar war, wo wird's den hin verschlagen, und da werden wir gleich unten sehen, da ist ein bisschen enger getaktet und jetzt so in den Matches. Sonego hat er ein gutes Head-to-Head gegen, aber er kann natürlich so aus dem Nichts eine Explosivität entwickeln, die schwierig ist. Alice hat sich zum Titel in, glaube ich, Kitzbühel war es, serviert. Der kann nervig sein. Popperin in Topform ist schwierig. Gegen Tabilo hat er bisher durchaus enge Matches gehabt. Hätte er auch ein, zweimal verlieren können. Also das sind alle Spieler, die ihn schlagen können in einem Match. Es kann sein, dass Zverev hier nie so richtig die Form findet und vielleicht doch noch so ein bisschen einen Hangover aus Paris und London hat und in den ersten zwei, drei Runden rausgeht. Aber es kann eben genauso gut sein, dass er relativ souverän das Halbfinale erreicht, weil er dann doch die Form der anderen drei Grand-Slam-Turniere konservieren kann. Also so würde ich die Gemengelage beschreiben. Und super einfach ist es nicht. Aber wie gesagt, die harten Brocken sind woanders gelandet.
Die harten Brocken sind wirklich komplett in der unteren Hälfte. Und auch die Gegner, die ihm immer wieder Kopfzerbrechen und Schweißausbrüche bereitet haben, allen voran Arthur Fies, bei dem man ja von vornherein sagen musste, wo kommt der in der Auslosung vor? Und ja, auch Novak Djokovic. Ich werde nicht nochmal den Fehler machen und sagen, der ist für mich außen vor. Ja, auch Novak Djokovic ist in der unteren Hälfte. Dann sind solche Leute wie Ben Shelton. Es ist nur ein einziger Spieler in der oberen Hälfte, wo ich sage, da ist er vielleicht, wenn der fit ist, Außenseiter hier in diesem Turnier bislang oder in den ersten 5-6 Runden. Luciano Daderi ist an 21 gesetzt, trifft auf den Qualifikanten. Dann haben wir Valentin Royer. Und dann haben wir eine sehr schöne, finde ich, erste Runde. Arthur Ferry gegen Lorenzo Musetti. Arthur Ferry dürfte der erste nicht gesetzte Spieler sein in der ATP. Ich muss mal gerade gucken, wo er in der Weltrangliste ist. Der ist auf Platz 35. Er ist tatsächlich einer der ersten, die nicht gesetzt worden sind. Und ist für Lorenzo Musetti, der ja gerade von einer Verletzung wiederkommt, von einer Oberschenkelverletzung, kein gutes Los. Ich glaube, Musetti ist trotzdem der Favorit in diesem Teil, aber Musettis Form ist für mich noch ein kleines Rätsel.
Ja, auch zu Recht. Also ich meine, er hat den tollen Start ins Jahr, das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht, 2-0 Sätze gegen Djokovic geführt und sich dann verletzt. Und danach extrem schwer getan, überhaupt in Form zu kommen oder regelmäßig zu spielen. Er konnte im besten Teil seiner Saison auf Sand und Rasen halt einfach überhaupt nicht regelmäßig antreten und hat dann jetzt ein okayes Turnier in Cincinnati gehabt, erstmals wieder ein Viertelfinale erreicht und ist zum Beispiel auch jemand, der im direkten Matchup immer gut ausgesehen hat gegen Zverev. Allerdings war er da dann etwas formstärker als hier. Und Ferry, könnte ich mir auch vorstellen, wird ihm das Leben schwer machen. Also Musetti, eine totale Unbekannte, der kann explodieren und hier ganz fantastisch spielen, aber sah jetzt nicht in den letzten Wochen danach aus.
Ich glaube, dieses Rumdrucksen, das werden wir in der nächsten halben Stunde noch sehr, sehr häufig haben bei Spielern mit ihrer Form etc., weil ich bin mir auch bei so vielen Sachen, bin ich mir nicht sicher, wer dort ins Halbfinale oder ins Finale kommt oder vielleicht sogar nur ins Achtelfinale. Lorenzo Musetti ist für mich ein ein Teilnehmer dafür, fürs Achtelfinale, aber er hat gegen Arthur Ferry Möglichkeiten rauszugehen, gegen Corentin Moutet in der zweiten Runde könnte er rausfliegen, gegen Luciano Dadri in der dritten Runde könnte er rausfliegen, wir wissen noch nicht, welche Qualifikanten da noch mit reinkommen, also das ist dann durchaus, Grigor Dimitrov ist zum Beispiel noch im Qualifikationswettbewerb, der könnte da auch noch mit reinrutschen und dann haben wir auf einmal eine ganz andere Gemengelage, also das ist eine Sache, die wir sehen müssen und wo wir tatsächlich, also ich jedenfalls, noch kein richtiges Gefühl habe, wie sich das dann herausbilden wird. Rafael Rodar ist ein Spieler, der in den letzten Monaten einen unglaublichen Sprung gemacht hat. Und er trifft auf Thanasi Kokkinakis. Ich habe das letzte Match von Kokkinakis in Cincinnati kommentiert, wo er sich beim Matchball dann noch verletzt hat. Ich glaube nicht, dass er antreten wird. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Sollte er antreten, könnte das ein lustiges Match werden gegen Rafael Rodar. Eine Chance räume ich ihm leider nicht ein. Fabian Marojan trifft auf Michael Jeng, könnte in der zweiten Runde ein unangenehmer Gegner wie Rodar werden. Dann haben wir noch Daniel Altmaier, der Achtelfinalpunkte zu verteidigen hat, trifft auf Zachary Swider. Und dann haben wir den momentan komplett außer Form spielenden Casper Ruud, der auf Juan Manuel Srunoldo trifft und das zum gefühlt 17. Mal in diesem Jahr.
Tja, und eben, Ruud fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Faktor, obwohl er einer sein sollte, hier immerhin auch schon mal im Finale stand, aber mal schauen, ob er an Cerundolo vorbeikommt. Und Swider hat eine super Saison gehabt. Das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Altmaiers Position hast du angesprochen. Jeng und Rodar sind wahrscheinlich die beiden besten College-Spieler der letzten Jahre. Also hier ist durchaus einiges los. Und bei Rodar kann man ja schon mal die Frage stellen, wie geht er jetzt mit der neuen Position um? Ich meine, der hatte nach einer super Sandplatzsaison das Viertelfinale bei den French Open erreicht. Und das war schon beeindruckend. Aber der geht hier mit einem anderen Status rein. Also der geht hier als gefühlte Nummer 5 der Welt rein. Und das ist natürlich schon was anderes als die Herausfordererposition, die er noch auf dem Sand hatte.
Ja, absolut. Michael Jeng ist zum Beispiel auch ein gefährlicher Gegner. Du hast es gerade gesagt, einer der besten College-Spieler und hat sich auf dem Hartplatz in den USA auch durchaus sehr gut gemacht. Ich habe nochmal nachgeguckt, Cerundolo gegen Casper Ruud. Ich habe gedacht, sie haben wirklich schon häufig gegeneinander gespielt. Das ist das dritte Mal dieses Jahr, dass sie gegeneinander spielen werden. Nach Start und wo haben sie gespielt? In Kanada haben sie gespielt gegeneinander. Da hat allerdings Casper Ruud 6-1, 6-2 gewonnen. Also, ich bin trotzdem nicht überzeugt von der Form von Casper Ruud, wenn ich das mir erlauben darf, dieses Urteil.
Ja, scheint ja auch ein bisschen angeschlagen zu sein jetzt eigentlich seit Wochen. Also, mal gucken.
Sisu Bergs ist er zum ersten Mal gesetzt? Ich gucke jetzt mal gerade nach. Er ist zum ersten Mal gesetzt bei einem Grand-Slam-Turnier und hat letzte Woche in Quebec City die zweite Runde gegen Stefanos Tsagalaridis verloren in 3 Sätzen. Auch der ist mit der Form nicht so ganz weit her. Trifft in der ersten Runde auf Carlos Tabernera. Das sollte für ihn glücken. Jan Scheunski haben wir dann noch, der auf Botik van der Sands zurücktrifft. Und dann haben wir einen weiteren im Moment außer Form spielenden Alex de Minaur dabei. Ich glaube, dass de Minaur hier trotzdem der Favorit ist, je nachdem, welche Qualifikanten reinkommen. Aber auch er wird mit Botik van der Sands, vielleicht Sisu Bergs, vielleicht Jasper de Jong in den nächsten Runden alle Hände voll zu tun haben. Und um Alex de Minaur mache ich mir tatsächlich auch ein kleines bisschen Sorgen.
Ja, er spricht relativ spricht relativ viel dafür, dass er eher auf dem leichten Weg nach unten ist und den Höhepunkt schon erreicht hat seiner Karriere. An sich wäre das hier immer noch eine goldene Chance, hätte man die ihm vor einem Jahr präsentiert. Klar, Zverev im Viertelfinale wäre schwierig, aber gibt auch Schwierigeres aus der Sicht von de Minaur. Und trotzdem, dass er da hinkommt, erscheint dann in diesem Jahr doch etwas unrealistisch. Er hat vor kurzem total von Rodar zum Beispiel auf den Deckel bekommen. Und selbst ein Van der Sandschulp oder Czoinski können ihm vom Platz servieren. Also bei ihm bin ich mir auch sehr, sehr unsicher. Ich vermute, den sehen wir auch in einem Jahr eher auf Platz 16 oder so in der Weltrangliste.
Jan Scheunski übrigens mit einer fantastischen Challenger-Saison hat sich in diesem Jahr unter die Top 100 gespielt. In Deutschland geboren, für Großbritannien spielend. Felix Auger-Aliassime an 3 gesetzt, zum zweiten Mal hintereinander, nachdem er auch in Wimbledon an 3 gesetzt war. Trifft auf Rinky Hijikata in der ersten Runde. Zweite Runde könnte allerdings Karen Khachanov noch warten. Der muss an Roman Andres Bouchaga vorbei. Dritte Runde vielleicht Marcus Giron oder Ignacio Buse oder vielleicht Benjamin Bonsi. Bonsi, der in Winston-Salem in dieser Woche spielt und dort durchaus gut spielt. Felix Auger-Aliassime muss sich wieder ganz, ganz, ganz doll anstrengen. Karen Khachanov ist völlig außer Form, ist auch nicht gesetzt in diesem Jahr bei den US Open, könnte trotzdem Stolperstein werden. Es kommt im Achtelfinale einer von Menchik, Borges, Tien durch. Das könnte auch fies werden. Auger-Aliassime wird sich über diese Auslosung meiner Meinung nach nicht bedanken.
Nee, und ich meine, er hat hier ein Halbfinale zu verteidigen. Das war der Grund, warum er hier an 3 gesetzt ist. Ja. Und er hat natürlich letztes Jahr ein Top-Turnier gespielt, hat unter anderem Zverev und Dimenor besiegt. Also da hat er auch so ein bisschen aus dem Nichts damals die Form gefunden und das auch nicht auszuschließen, dass das passieren kann. Aber er war in den letzten Wochen verletzt, hat dann in Cincinnati eine, ja, da hat er doch gegen, hat er gegen Nakashima verloren, irgendwie jemand aus der Preisklasse. Also er geht hier nicht mit einer Formstärke rein und wir wissen einfach, alle Spieler, die ein bisschen trickigeres Spiel haben, können ihn halt herausfordern. Und normalerweise sollte er hier mindestens in Achtelfinale kommen, vielleicht sogar ins Viertelfinale. Aber obwohl an 3 gesetzt, fühlt er sich jetzt nicht an wie jemand, der hier unter den ersten 10 Favoriten läuft.
Francis Tiafoe war es übrigens, den besiegt hat.
Ah ja, ja.
In Cincinnati. In der dritten Runde im Achtelfinale 6-3, 6-4. Das war ein relativ deutlicher Sieg für Tiafoe, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Das nächste 32. ist für mich das Interessanteste im gesamten Herren-Draw. Wir haben Jakub Menschik, der auf den Qualifikanten treffen wird. Jakub Menschik, frisch gekrönter Grand-Slam-Sieger. Dann haben wir Giovanni Mpeci Perica, der auch auf einen Qualifikanten treffen wird. Und dann wird es sehr interessant. Adolfo Vallejo gegen Gael Monfils in dessen letzten Grand-Slam-Turnier. Und dann eine der Begegnungen der ersten Runde für mich, Nuno Borges gegen Lennart Hirn. Lennart Hirn wird sich sehr, sehr, sehr ärgern über diese Erstrundenauslosung, weil Nuno Borges ist ein hochkompetenter Spieler auf dem Hartplatz. Lange College gespielt.
Ja, und man kann ab hier übrigens wahrscheinlich dann auch die Frage aufmachen, alle Amerikaner gegen das Feld, wer gewinnt? Und Tien würde da normalerweise mit reinfallen, weil der echt formstark ist oder zumindest sehr stark auf dem Hartplatz ist. Hat er ja auch das Halbfinale in Kanada gespielt. Du hast Balls aber beschrieben, mittlerweile super erfahrener Spieler. Bei Grand Slam Turnieren schon häufiger dritte, vierte Runde gespielt. Also exakt nicht, was man zum Auftakt als Lerner Tien haben will. Und auch bei ihm und ehrlicherweise quasi allen anderen Amerikanern die Frage, wie geht er damit um? Weil einer von ihnen müsste das Turnier eigentlich gewinnen. Die Chancen sind ja seit Jahrzehnten nicht mehr so groß gewesen. Der letzte Titel war Andy Roddick bei den Herren 2003. Mhm. Kann da jemand nachziehen? Also ich habe schon eine Antwort hier auf meinem schlauen Zettel, aber bin gespannt, wie die Herren vor Ort damit umgehen.
Nuno Borges, ganz, ganz am Rande nochmal, kleiner Gossip-Teil, ist mit Elena Gabriela Ruse jetzt zusammen. Also die daten jetzt. Das für die Menschen, die sagen, Andreas, Philipp, ein bisschen mehr über die Tennisberichterstattung hinaus, wollen wir auch das noch mit reinbringen. Also Nuno Borges mit Elena Gabriela.
Ihr seht's nicht, ich seh's, Andreas glüht.
Gott. Das habe ich allerdings auch im Kommentar gebracht. Ich habe ein Match von Borges kommentiert und habe gedacht, Mensch, die in der Box, die kenne ich doch. Und dann habe ich das gerade gegoogelt und dann habe ich gesehen, Mensch, ja. Ja, wir kommen zu jemandem, der vielleicht die 23 Jahre Durststrecke eines US-Amerikaners bei einem Grand Slam Gewinn dann durchbrechen könnte. Das ist Taylor Fritz. Der wird auf Darwin Blanche in der ersten Runde treffen. Ist ein Wildcard-Inhaber. Zweite Runde Mattia Bellucci. Dritte Runde vielleicht Francisco Cerundolo. Vielleicht Jan-Lennard Struff, der auf Camilo Ugo Carabelli treffen wird. Francisco Cerundolo trifft auf Filip Misolic. Und dann kommt da unten dann noch ganz viele Qualifikanten. Und dann kommen Alexander Bloks, das können wir jetzt mal gerade zusammen machen, Alexander Bloks und Flavio Cobolli. Cobolli, der Francisco Comesagna trifft. Taylor Fritz muss den Anspruch haben, erstens hier ins Viertelfinale zu kommen, ohne größere Probleme. Und zweitens ist er für mich fix der Spieler im Halbfinale. Taylor Fritz muss mit dieser Auslosung dankbar sein, an Nummer 9 gesetzt.
Ja, also, und das ist dann natürlich noch ein paar mehr Variablen drin, als man irgendwie jetzt Nummer 3 oder 4 hat. Und Cobolli, fantastisches Jahr, wird, denke ich, können wir jetzt auch schon fix sagen, zu den ATP-Finals gehen, wer hätte es gedacht, und hat in Cincinnati gezeigt, dass auf dem Hartplatz Möglichkeiten bestehen, aber Fritz ist jemand, der so viel Stabilität mitbringt, gerade im Aufschlag, dass er im direkten Matchup, glaube ich, gegen Cobolli die Nase vorn hätte. Und Fritz, muss man auch sagen, bringt eine Konstanz mit, aber gewinnt im Moment nicht mehr so die großen Matches. Spricht allerdings dafür, dass er hier, würde ich dir zustimmen, mindestens mal das Viertelfinale erreichen sollte. Und außer Cobolli sehe ich da auch wirklich niemanden, der ihn überhaupt in einem direkten Match richtig gefährden könnte.
Ich habe Fritz gegen Zverev im Halbfinale.
Warte, jetzt muss ich das schlaue Dokument schon wieder rausholen. Ich habe mir das Draw angeguckt letzten Abend oder letzte Nacht, war erst spät zu Hause und habe dann entschieden, was ich hier mit dem Turnier mache, das also mitbedenken und ja. Habe im Viertelfinale einen Sieg von Khoda gegen Zverev und einen von Fritz gegen Auger Aliassime, aber das ist dann nur die Vorbereitung für das, was ich vorhabe mit dem Turnier.
Jetzt bin ich aber gespannt. Also Khoda gegen Fritz im Halbfinale.
Ja.
Dann sagst du ja, dass Khoda mit den Erwartungen klarkommen wird.
Mhm.
Alles klar. Wir werden gleich über die untere Hälfte sprechen und die ist wirklich, wirklich mit sehr vielen Mitfavoriten gesät. Das ist gleich hier bei unserer 51. Vorschau auf einen Tennis-Grand Slam. Daniil Medvedev, wenn er sich nicht noch vorher entscheidet, zum Pickleball rüber zu gehen, dann wird er in der ersten Runde auf den Qualifikanten treffen. Oder Curling, genau. Curling geht ja jetzt auch bald die Saison wieder los. Aber Daniil Medvedev ist im Moment in einer tatsächlichen Schaffenskrise. Man muss es dann so sagen. Ich habe gegen Marco Trongeliti sein Match gesehen in Cincinnati. Das war in Ordnung. Es war in Ordnung, aber mehr als in Ordnung gibt es halt momentan nicht von Daniil Medvedev und er wird in der ersten Runde auf einen Qualifikanten treffen. Zweite Runde könnte schon die ganz große Aufgabe kommen, wenn sich Raphael Collignon gegen Sebastian Gorsny durchsetzen wird, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Dann haben wir danach noch Terence Adman, der auf Jean Momonat trifft und Arthur Rinderknecht gegen Shoji Mabukolo. Ich sehe Daniil Medvedev hier nicht im Achtelfinale.
Ich meine, du magst ja Collignon auch sehr gerne. Ja. Adman hat ein sehr explosives Spiel. Munar
hat
in diesem Jahr nicht so überzeugt.
Hat gut gespielt hier in den letzten Wochen.
Ja, er hatte ein knappes Match gegen Zverev in Cincinnati. Mhm. Ja, ich meine, früher hätte man Medvedev hier mit geschlossenen Augen einmal durchgetippt, aber ich stimme dir schon zu, das könnte ganz schön eng werden. Und lass ihn zum Beispiel auf wenn da als Qualifikant dann Dimitrov reinkommt, dann nennt man natürlich schon eine knaller erste Runde.
Misha Spasov-Already zum Beispiel könnte auch noch reinkommen. Arthur Géard könnte noch reinkommen, auch gut auf Hartplatz gespielt. Chris O'Connell könnte noch warten. Kei Nishikori könnte noch kommen. Der trifft heute auf Lei Sakamoto in der letzten Quali-Runde. Also,
ich schaue schon mal ein schlaues Dokument. Im schlauen Dokument erreicht er das Viertelfinale nicht.
Aha, siehst du, das habe ich ja auch gesagt. Aber er kommt ins Achtelfinale bei dir dann wahrscheinlich.
Ne? Aha, hatte ich mir jetzt gar nicht so tief drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Ach so, na gut. Vanatan Vacherot spielt in der ersten Runde gegen Alexander Kovacevic. Um Vacherot ist es ein bisschen ruhiger geworden, nachdem er letztes Jahr ja diesen Durchbruch hatte im Herbst. Er wird diese Punkte im Herbst dann noch verteidigen müssen. Die Saison ist jetzt nicht so gelaufen, wie er sich das...
Na, hat er in Monte Carlo das Halbfinale erreicht, genau, war dann über Wochen verletzt und ist nicht mehr in Form gekommen seitdem.
Genau, und Alexander Kovacevic könnte schon die Aufgabe zu schwierig für ihn sein. Kamil Majdžák trifft auf Hamad Medjedovic. Das ist so ein Duell, Platz 17 oder so, 4,5 Stunden, 5 Sätze und am Ende knubbelt sich der halbe Ground Pass, die halbe Ground Pass-Inhaberschaft um diesen einen Court, weil sie den letzten Satz dann noch sehen möchten und beide kriechen schon auf dem Boden vor Erschöpfung. Alexander Vukic ist da noch und dann haben wir Francis Tiafoe, der trifft auf Martin Damm in der ersten Runde. Und Martin Damm ist meiner Meinung nach ein sehr gefährlicher Gegner für Francis Tiafoe. Der kann sich einfach durch so ein Match so durchschlagen mit 35 Assen. Und dann könnte es für Francis Tiafoe unangenehm werden. Martin Damm mag schnellere Plätze. Francis Tiafoe hat ein fantastisches Turnier in Cincinnati gespielt. Und trotzdem heißt es hier höchste Aufmerksamkeit, weil die Gegner in den nächsten Runden werden auch nicht leichter.
Ja, und er kommt wieder in der altbekannten Position hier rein, dass er mit sich die Erwartung tragen wird und die Erwartung auch an ihn herangetragen werden wird, dass er das Turnier hier gewinnen möchte, sollte, könnte. Eins von dreien. Und Damm, okay, gegen den hat er das einzige Match bisher gewonnen. Und Vacherot im Form des letzten Herbstes könnte ihn hier auch schlagen. Und Medvedev gegen ihn wäre sehr amüsant, aber er ist eigentlich der Favorit, hier mindestens das Viertelfinale zu erreichen.
Ja, aber ich finde das dritte Viertel finde ich unglaublich schwierig vorauszusagen, weil wir machen nämlich jetzt weiter. Mit Brandon Nakashima kommt einer der formstärksten Spieler aus dieser Hartplatz-Saison in der ersten Runde auf Sebastian Baez. Geschenkt, ich glaube schon, dass er das gewinnen wird. Aber zweite Runde könnte Alex Mickelson warten. Und Alex Mickelson ist immer ein unangenehmer Gegner, gerade so in diesen Duellen US-Amerikaner gegen US-Amerikaner. Und dritte Runde, Andrei Rublev gegen Marin Cilic, erste Runde. Und zweite Runde, Daniel Merida gegen Martin Fucsovics. Und Daniel Merida hat wirklich, wirklich gute Form gezeigt. Auch das hier wird ein Hauen und Stechen. Und ich bin sehr gespannt, wer von diesen acht Namen dann ins Achtelfinale kommen wird. Weil das ist für mich eine ganz offene Geschichte hier.
Na, vor allem, wenn wir jetzt weiter an die Doppelung Nakashima-Robbie Ginepri denken, der ja bei den US Open, wo er sein einziges riesiges Resultat hatte, ein großes Match gegen Andre Agassi, also das Äquivalent dann hier Novak Djokovic geliefert hat. Mal schauen, ob es dazu kommt, können wir gleich noch drüber sprechen. Es ist natürlich so schwer einzuschätzen. Er geht hier in einer so anderen Position in die US Open als sonst bei jedem anderen Grand Slam Turnier. Man müsste sagen, von der Form her ein Top 5 Favorit, den ganzen Titel zu gewinnen, aber das fühlt sich dann doch schon irgendwie etwas schräg an. Und du hast beschrieben, wer hier alles kommen könnte. Klar, Rublev und Cilic nicht in der Topform, aber wesentlich erfahrener als er. Merida bringt eine Explosivität mit, die auch für Nakashima schwierig werden könnte. Also ich bin sehr gespannt. Und
Fucsovics nicht zu unterschätzen?
Naja.
Nee. Nee, da kann selbst ich nicht mehr in irgendeiner Weise was dazu Positives sagen. Thomas Martin Echeverry trifft auf Witkop Shiba in der ersten Runde. Martin Landaluce könnte in der zweiten Runde warten. Ist für mich, für Martin Landaluce eine sehr interessante Auslosung. Und dann haben wir das Altmeisterduell, das wir gerade erst hatten.
In Wimbledon hatten.
Matteo Berrettini gegen Stan Wawrinka und dann Mariano Navone gegen Novak Djokovic. Djokovic wird sich auch bedanken über die Auslosung. Mariano Navone sollte er durchkommen, aber wenn Berrettini einen fantastischen Aufschlagstag erwischt, dann könnte es eng werden. So gerne ich das sehen würde, das Match Stan Wawrinka gegen Novak Djokovic, ich glaube nicht, dass es nochmal kommen wird, weil ich glaube, dass Berrettini da zu solide aufschlagen wird und Wawrinka das Leben schwer machen wird. Aber Novak Djokovic hat trotzdem schon leichtere Auslosungen gehabt.
Ja, aber ich meine, es wäre natürlich das perfekte Abschlussmatch bei einem Grand Slam für Wawrinka. Ich würde sagen, Djokovic war sein wichtigster Gegner. Wichtiger als alle anderen, weil er für ihn auch schlagbarer war als die anderen und er hat halt große Grand-Slam-Matches gegen ihn gehabt. Also schauen wir mal, Berrettini, einfach immer eine Unbekannte, muss man sagen. Und Djokovic, ja, Djokovic früherer Tage wär hier durchgeflogen ins Halbfinale. Vielleicht ist er derjenige, für den das Turnier hier am allerwichtigsten ist. Er wird jetzt nicht mehr ganz so viele Chancen haben. Sinner ist nicht dabei. Das ist der einzige für ihn Unschlagbare. Und daher bin ich gespannt, wie er das selber für sich auflädt und wie locker er damit umgehen kann. Weil wenn er das Turnier gewinnen will, dann muss er hier relativ schnell durch die ersten Runden durch.
Und die Zweifel sind da, oder? Also dieser Auftritt in Cincinnati, wo er hinterher dann auch zugegeben hat, ich habe ein paar gesundheitliche Probleme, gerade bei großer Luftfeuchtigkeit und gerade bei großer Hitze, da sind die Zweifel schon angebracht und offensichtlich und größer dann auch als in den letzten Jahren.
Also du tippst ihn offensichtlich nicht auf Sieg.
Nein.
Auch wenn ich habe es lange überlegt, habe mich dann aber eben für eine andere Linie entschieden.
Ja, also Novak Djokovic gegen Mariano Navone, erste Runde. Ben Shelton muss zu den Mitfavoriten in diesem Turnier gezählt werden. Trifft auf Talon Griegsbaum in der ersten Runde. Vielleicht Hubert Hurkacz, zweite Runde, der gespielt gegen Damian Jumhur. Und dritte Runde könnte Cameron Norrie warten oder Denis Shapovalov oder Luka van Asch oder Miomir Kecmanovic. Das ist für mich auch komplett offen. Ben Shelton sollte erstmal bis zum Achtelfinale gucken, meiner Meinung nach.
Ja, und geht hier natürlich mit einem Fragezeichen rein. Also hat Kanada äußerst souverän gewonnen, Cincinnati direkt verloren. Ähnliche Situation wie im letzten Jahr. Damals hat er fantastisch gespielt, musste dann leider aufgeben. Also ich stimme dir zu. Ein absoluter Mitfavorit hier. Und trotzdem Griegsbauer halt einen ziemlich kompromissloser Aufschläger, der sehr offensiv spielen kann, Shelton sicherlich auch ans Schwitzen bringen kann. Hurkacz hat gerade einen größeren Challenger gewonnen, der kann auch einen Shelton vom Platz servieren. Kecmanovic, super cleaner Spieler. Norrie, total kompliziert. Also einfach die Auslosung für ihn nicht. Mhm. Und da haben wir noch gar nicht über die mögliche vierte Runde gesprochen.
Genau, über die vierte Runde müssen wir jetzt sprechen. Ich habe gesagt, bis zur vierten Runde sollte er gucken. In der vierten Runde könnte aber der das Dark Horse, es ist ja nicht mal ein Dark Horse, es ist ja ein Mitfavorit auf den Titel, Arthur Fieswarten. Jiří Lehečka trifft auf Pablo Carreño Busta, Lehečka ist an 18 gesetzt. Zweite Runde könnte es das tschechische Duell mit Tomáš Machač geben, aber Machač ist auch nach längerer Verletzung immer noch komplett außer Form. Dann haben wir noch Jack Kennedy als Wildcard-Inhaber und dann haben wir eine tolle erste Runde, wäre Stefanos Tsitsipas in Form, wäre das eine tolle erste Runde gegen Arthur Fies. Arthur Fies wird, glaube ich, Stefanos Tsitsipas kaum eine Chance lassen. Er muss für mich der Favorit sein, hier gegen Ben Shelton das Achtelfinale zu erreichen. Und dann gucken wir mal weiter.
Ja, so sehe ich es auch. Eben bei ihm die Frage, er hat noch nicht so viel Grand Slam Erfahrung, wie geht auch er mit dieser neuen Position um? Und er ist jetzt nicht ganz so exponiert, dadurch, dass eben relativ große Namen schnell um ihn herum sind. Aber ich glaube, alle würden sich doch ein Achtelfinale gegen Shelton wünschen. Das wäre doch einfach genau das, was das Turnier gebrauchen könnte.
Ja, und das wäre dann Mittwoch, Freitag, Sonntag, vielleicht am Sonntagnachmittag zur besten Sendezeit in den USA. Achtelfinale, Shelton gegen Fies. Viel mehr kann man dann nicht verlangen. Wir werden es sehen. Alexander Bublik, auch der ist außer Form, trifft auf einen Old Friend, J.J. Wolf. J.J. Wolf war zwischendurch komplett aus dem Top 100 raus, hat sich dann über Challenger wieder zurückgespielt, hat in Cincinnati dann eine Wildcard für die Quali bekommen, hat sich durchgespielt, ist jetzt langsam wieder zurück, aber brauchte noch die Wildcard. Also Bublik gegen Wolf in der ersten Runde. Adrien Manarino könnte in der zweiten Runde warten. Dann haben wir Dino Prismic. Ist ja auch schon ein ganz kleiner Vorausblick dann auch auf den Davis Cup im Ende September oder Mitte September in Halle. Dino Prismic, der für Kroatien spielen wird, trifft auf Alexander Shevchenko. Und dann haben wir Tommy Paul. Und Tommy Paul sollte hier auch den Anspruch haben, mindestens erstmal ins Achtelfinale zu kommen. Alexander Bublik momentan nicht in der Form. Tommy Paul ist in Form. Tommy Paul kommt mit schnellen Plätzen klar. Tommy Paul muss liefern, meiner Meinung nach. Und ja.
Ja, und Bublik hat immer,
ich erwarte stündlich seinen Durchbruch bei Grand Slams.
Und Bublik hat seit Kitzbühel nicht mehr gespielt. Also kommt hier ohne Hartplatz-Match rein. Und Paul läuft natürlich auch unter all den Amerikanern mit, Ende dieses sehr langen Laufs ohne amerikanischen Grand Slam-Titel bei den Herren beenden könnten. Und Form nicht so ideal. Hat jetzt natürlich einen Sieg gegen Zverev in Cincinnati. Aber ich habe das Gefühl, der kommt nicht so ganz an das ran, was er eigentlich leisten kann. Und trotzdem denke ich, ist die vierte Runde hier Pflicht. Außer Tirante schafft auf einmal den großen Grand Slam-Durchbruch. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit nach den letzten Wochen.
Matteo Arnaldi ist an 30 gesetzt, wird gegen James Duckworth spielen. Dann haben wir Yibing Wu noch gegen Adam Walton. Und dann haben wir meiner Meinung nach eine sehr gute und sehr interessante erste Runde. Jaime Faria, auch er, eben ähnlich wie Nuno Borges aus Portugal, mit sehr guten Hartplatzergebnissen in den letzten Wochen, wird gegen Jenson Brooksby spielen, der nicht so gute Ergebnisse auf Hartplatz hatte. Und dann die große Unbekannte dieses gesamten Herrendraws. Und wenn wir über den Sieger am Ende sprechen müssen oder wollen, dann müssen wir darüber sprechen, was kann Carlos Alcaraz leisten? Er trifft, und das ist, finde ich, für eine Auftaktrunde nach 4 Monaten Pause auf Hartplatz eine unmöglich unangenehme Aufgabe. Er trifft auf Roman Safiulin. Und Roman Safiulin spielt auf Hartplätzen sehr gut. Er hat ein gutes Wimbledon-Turnier, ist in ordentlicher Form. Carlos Alcaraz wird hier keine Möglichkeit haben, reinzukommen in das Turnier. Er muss sofort 100% bringen. Ist er ein Typ Kim Clijsters, die damals nach ihrem Comeback gleich die US Open gewonnen hat? Ist er jemand, der aus dem kalten Schuh raus, wie Roger Federer damals die Australian Open gewinnen konnte, der auch nach Verletzungen zurückgekommen war, allerdings Vorbereitungsturniere hatte? Ich weiß es nicht, sag du es mir.
Ja, wer, wenn nicht er, würde man denken. Ne?
Ja.
Ich glaube es am Ende eigentlich nicht. Das war dann eben auch so eine der Sachen, wo ich gedacht habe, ich denke, er wird hier nicht die US Open gewinnen, aber ich wäre jetzt auch nicht völlig überrascht. Also das muss man halt einfach sagen. Der kann sich hier auch in 3 Runden in Form spielen und ist dann auf einmal so gut, dass hier keiner mehr eine Chance gegen ihn hat. Also da müssen wir uns jetzt dann auch nichts vormachen. Aber ich fand ihn jetzt nicht komplett überzeugend bei Mix. Das waren also die paar Minuten, die ich gesehen habe. Und bin schon am Zweifeln, ob er hier richtig weit bei dem Turnier kommt.
Aber die Frise ist ganz cool.
Ja, was hat er zwischen unseren Braids drin gehabt und jetzt halt so den wehenden,
Ich finde es immer gut, wenn Leute was mit ihren Haaren noch anstellen können als Nicht-Beteiligter. Ich habe ihn nicht im Halbfinale. Also, so weit kann ich gehen. Ich trau dem Ganzen nicht.
Naja, dann hören wir dir doch jetzt mal zu, wie du jetzt live dir überlegst, wer das Turnier gewinnt.
Ich habe es mir gerade überlegt.
Leg los.
Während du über Carlos Alcaraz gesprochen hast, habe ich mir überlegt, dass Francis Tiafoe gegen Ben Shelton im Halbfinale spielen wird. Ben Shelton das Finale erreichen wird und dort im Finale gegen Taylor Fritz ausscheiden wird. Taylor Fritz, der vorher Alexander Zverev besiegt hat.
Also, dann hätten wir nach 23 Jahren. Und ich meine, es wäre ja ein sehr spannendes Duell, weil Fritz ist der Konstante, Shelton ist der Explosive. Wer würde es beenden? Meins wäre, sie würden es mit Kusshand nehmen, ne?
Anstatt Shelton könnte ich allerdings noch 3-4 andere Namen nennen aus dem dritten Viertel. Im vierten Viertel bin ich mir nicht sicher, aber ich bin da etwas zuversichtlicher, dass da Ben Shelton das Halbfinale erreichen wird. Im dritten Viertel könnte ich 8 Namen nennen.
Ja, also ich war da so rangegangen, das hatte ich auch gerade gemeint. Ich denke, der Sieger wird aus dieser Generation von Zecker, Shelton, Menschik, von Zecker ist jetzt nicht dabei, verletzungsbedingt, aber so aus dieser Gruppe kommen und hatte es mir dann eben dementsprechend ja auch zurecht gebaut und habe hier im dritten Viertel Djokovic besiegt Tiafoe, im vierten Shelton besiegt Alcaraz, dann im Halbfinale Roda besiegt Fritz, Shelton besiegt Djokovic und dann Roda besiegt Shelton. Und ich meine, das wäre natürlich eine der größeren Geschichten der Tennisgeschichte.
Du hast jetzt Rafael Roda als Grand Slam.
Ja.
Gut, das ist in Ordnung. Damit komme ich klar mit dem.
Also ich meine, das wäre eine Wahnsinnsgeschichte, wenn der Typ irgendwie ein Jahr, nachdem er auf der Challenger-Ebene angefangen hat, die US Open gewinnt.
Wo er eigentlich aufs College gehen wollte.
Er war auf dem College, aber.
Ja, er war auf dem College, aber hat er gesagt, ach Mensch, das funktioniert ja relativ leicht, hier in die Top 100 zu kommen.
Ja, also so habe ich es jetzt getippt.
Das ist unsere Vorschau jetzt gewesen auf die US Open 2026. Jetzt nochmal gleich der Hinweis vorweg. Wir werden die Podcasts bei den US Open ein bisschen anders gestalten müssen als bei den anderen Grand Slams. Dadurch, dass Philipp jetzt nicht die ganze Nacht durchmachen kann, weil er auch einen anderen Job hat als den ich jetzt habe, werden wir abends, möglichst spät abends immer aufnehmen, gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr. Werden dann schon alles besprechen, was aus der Nacht interessant ist. Wenn ich nachts kommentieren werde, werde ich danach dann noch ein paar Ergebnisse aus der Nacht zusammenfassen. Ansonsten müssen wir das auf den nächsten Tag weiterleiten. Wenn am Wochenende wird Philipp keine Zeit haben, da werde ich noch versuchen, jemanden ranzuholen, um vielleicht ein oder zwei Tage zu überbrücken. Und nächste Woche, also die zweite Woche, sind wir dann auf jeden Fall komplett da. Allerdings müssen wir da auch wieder zusehen, 23.30 Uhr ungefähr wird es den Podcast geben. Wenn ich nachts dabei bin, dann gibt es vielleicht noch eine Zusammenfassung der Matches aus der Nacht. Ansonsten werden wir so täglich wie möglich auftauchen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt mit Sternen auf Spotify oder auf iTunes mit guten Bewertungen. Darüber freuen wir uns auch. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das unterstützen wollt finanziell, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.